Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 6. Juli 2024. Ich bin nun nicht mehr in Moskau. Wir flogen noch gestern Abend ab und landete dann spät in der Nacht in Shusha. Das ist die Hauptstadt von Bergkarabach. Hier war ich noch nie. Ich bin auch kein Sachverständiger der sicherlich hochfaszinierenden Geschichte dieser Region von Bergkarabach. Wissen wir einfach, dass hier die Armenier und die Aseri immer wieder Krieg geführt haben. Das ist auch hoch umstrittenes Gelände. Ich glaube, es ist völkerrechtlich Aserbaidschan zugehörig, aber eben immer wieder von den christlichen Armeniern für sich beansprucht. Vor wenigen Jahren hat es hier wieder eine blutige Auseinandersetzung gegeben. Jetzt sind die Aseri, die Aserbaidschaner gewissermaßen der Chef. Und Aserbaidschan ist ja auch ein interessantes Land, das von einer Art Family Office geführt wird oder als eine Art Family Office betrieben wird von der Familie Aliyev. Das ist für einen Schweizer nicht mehr nachvollziehbar, wie sich hier die Dynastien fortsetzen. Aber das wäre eben auch einmal vorurteilsfrei zu ergründen. Jedenfalls findet hier heute ein großer Kongress statt, ein großer Kongress der türkischen Völker zu allerlei Fragen. Da geht es dann um Klimawandel, Energie, Geopolitik. Ich bin sehr gespannt. Die ungarische Delegation ist gleich nach ihrem Blitzbesuch in Moskau, nach diesem weiteren Überraschungscoup von Viktor Orban hier nach Aserbaidschan, nach Bergkarabach geflogen. Ich werde natürlich versuchen, Ihnen auch noch ein paar Impressionen nach Hause zu bringen. Allerdings, ich bin da kein Peter Scholl-Latour, kein Weltweiser, der zu jeder Region, der zu jedem Flecken Erde stundenlang hätte dozieren können. Das übersteigt leider meine Kapazitäten. Ganz kurz zum neuen E-Paper, das ich hier vor mir habe, elektronisch selbstverständlich, mit der Titelgeschichte Viktor Orbans Friedensmission in Kiew, meine große Reportage. In der Zwischenzeit sind ja auch die Eindrücke aus Moskau dazugekommen. Ich habe dazu mehrere Videos gemacht. Jetzt auch noch ein Interview aus dem Regierungsflieger mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der zugleich auch der Vorsitzende des EU-Ministerrats ist, des Europäischen Rats, das faktisch höchste Gremium in der Europäischen Union. Seine Reise hat ja sehr viele Reaktionen ausgelöst, viel Kritik natürlich in Brüssel. Klar, Brüssel hat sich sozusagen in eine Pose der Gesprächsverweigerung hineinmanövriert gegenüber Russland. Da ist es natürlich eine Provokation, wenn Viktor Orban antritt und, wie er sagt, die Gesprächskanäle wieder öffnet. Ich allerdings finde das natürlich richtig, was er macht. Ich bin geradezu begeistert, ich gebe das zu. Ich finde das großartig, dass wir in Europa noch einen Politiker von dieser Statur haben. Wir müssen wissen, dass Ungarn ist ja ein mittelgroßes Land und Kraft seiner Autorität, seiner Leistung, seiner Energie hat es dieser Viktor Orban fertiggebracht, mit Ungarn im Grunde oberhalb seiner eigenen Gewichtsklasse politisch mitzuspielen. Bewegt er sich in einer Stratosphäre, die nicht selbstverständlich ist für einen Regierungschef eines Landes dieser Größenordnung. Das muss einfach anerkennend hier einmal festgehalten werden. Ich habe dann in diesem Interview ihn natürlich auch darauf angesprochen, was er von den Vorwürfen hält. Er sei da ein Putin-Versteher, ein Schoßhund eines Diktators, wie man ihn immer wieder vorwirft. Und da hat mir der Viktor Orban eine sehr interessante Anekdote erzählt. Er hat nämlich gesagt, dass er in den 80er Jahren als damals noch junger, gärtenschlanker Politiker auf die Barrikaden gestiegen sei, um den absoluten, vollständigen Abzug der sowjetischen Truppen aus dem noch besetzten Ungarn zu fordern. Zu einer Zeit, als das noch nicht gratis war, als das nicht selbstverständlich war, solche Forderungen aufzustellen. Er hat aber nicht nur dies gefordert, sondern auch die volle, umfassende Souveränität für seine Heimat. Und damals erzählt er mir, sei er dann kritisiert worden. aus dem Westen, zum Beispiel aus Deutschland, die hätten ihm zugerufen, hör doch auf, die Russen dermaßen anzugreifen, das geht nicht, wir müssen uns da mit dem Kreml arrangieren, du machst die Russen verrückt, das stört die westlich-russischen Beziehungen. Also da musste er sich kritisieren lassen, weil er zu kritisch gewesen sei gegenüber Russland und heute, weil er das mache, was das Selbstverständlichste der Welt ist, nämlich sich als ungarischer Regierungschef und auch Vorsitzender eines wichtigen EU-Gremiums mit allen Seiten zu unterhalten, vor allem mit allen Kriegsparteien. Das sei ja das Wichtigste in der heutigen Zeit. Wird er auch wieder kritisiert, er sei zu freundlich. Wir mussten dann beide lachen über den Wahnsinn, über die Verrücktheit unserer Gegenwart. Dieses Interview also müssen Sie sich anhören. Es ist auch in einer sehr, würde ich mal sagen, ungewöhnlich lockeren Atmosphäre geführt. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man da unterwegs sein darf in so einer Gruppe. Aus dem Kreml gibt es natürlich noch sehr, sehr viel zu berichten, gäbe es noch viel zu berichten. Ich muss da meine Gedanken, meine Eindrücke zuerst ordnen. Ich habe bis tief in die Nacht an meinem nächsten Bericht gearbeitet und geschrieben. Und das muss man alles setzen lassen. Meinen ersten Text, den Sie jetzt lesen können, im E-Paper, den habe ich ja noch im Auto verfasst, auf der langen, langen Fahrt über die Holperstraßen der Ukraine an ungezählten Autobahnraststätten vorbei. Wir hatten dann auch noch eine Reifenpanne, es gab Unterbrüche, ich kam dann irgendwann todmüde nach Hause und mitten in der Nacht hatte mich noch Viktor Orban gefragt, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, weil die Hälfte meines Körpers schon im Tiefschlaf, im Koma lag. Aber irgendwie muss ich zugesagt haben, denn er hat mich gefragt, ob ich noch ein paar Tage freischaufen könnte, um ihn eben dann nach Moskau und dann nach Aserbaidschan zu begleiten. Das wollte ich mir natürlich auf keinen Fall entgehen lassen. Und Moskau, Russland, darf man das überhaupt noch sagen, ist ein selbstverständlich hochfaszinierendes Land, ein Land, mit dem ich mich schon seit langem immer wieder beschäftige, seit über 20 Jahren, weil es mir eben auch so fremd ist, aber gleichzeitig auch vertraut. Russland ist ein europäisches Land, ist eine europäisch geprägte Kultur, aber sie hat eben auch Eigenschaften, die komplett anders sind als das, was wir in der Schweiz für akzeptabel und normal halten. Es gibt fürchterliche Auswüchse der des Autoritarismus, der Diktatur, der Gewalt, innenpolitische Unruhen, ein Gebietskoloss. Da fehlt uns ja schlicht das Vorstellungsvermögen, uns überhaupt einzufühlen, was es heißt, in so einem Land zu leben, geschweige denn ein solches Land zu führen, zusammenzuhalten. Und da sind mir viele Urteile, viele Diagnosen, die ich da in den Zeitungen lesen kann, von diesen, ja, jetzt wie Pilze aus dem Boden schießenden Russland-Experten und Bescheidwissen, ja, diese Diagnosen greifen mir dann eben oft ein bisschen zu kurz, die sind mir zu wenig tiefschürfend, zu wenig tiefgehend. Das heißt nicht, dass ich da die Weisheit entdeckt oder gefunden hätte, aber Russland ist einfach für mich ein faszinierendes Rätsel. Und immer wieder auch eine Herausforderung, da den Umständen gerecht zu werden. Und da hatte ich jetzt intensiv Gelegenheit, vor allem auch während der langen Zeit, wo wir gewartet haben, bis Orban und Putin da wieder vor die Medien getreten sind, vor allem mich auch mit Journalisten zu unterhalten, mit russischen Journalisten, mit in Russland tätigen ausländischen Journalisten. Auch das ist nicht das ganze Bild, aber es gibt einem eben doch Einblicke. Und da kontrastierten also die Aussagen stark. Ich habe etwa gefragt, ist Russland eine Diktatur oder ist Russland eine Demokratie? Dann hat mir ein russischer Journalist gesagt, der in Amerika aufgewachsen ist, weil seine Eltern sind ebenfalls Journalisten, die leben heute in den USA, sind russische Journalisten. Er ist aufgewachsen in New York, ist dann aber als junger Mann nach Russland zurückgegangen. Es hat ihm nicht mehr gefallen in Amerika, und zwar aufgrund der Political Correctness und der zusammenbrauenden Woke-Kultur. Vor allem aber habe ihm auch missfallen, wie man da über sein Heimatland Russland immer brutaler hergezogen sei und das abfällig behandle und auch beschrieben habe. Er sei ein Er lebe gerne in Russland. Er fände das ein sehr gutes Leben, das er hier habe. Er ist noch ein junger Mann, sicher nicht jetzt übermäßig reich, also nicht in dem Sinn mit einem privilegierten Leben ausgestattet, so als Krösus. Fand das sehr interessant und er hat mir dann gesagt, ja, doch, Russland sei eine Demokratie, aber es sei sicher eine andere Demokratie als die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wenn er jetzt in den Fernseher schaue und da diese beiden Greise bei einem Fernsehduell betrachte und der eine wisse gar nicht mehr so recht, wo er sei, und der andere, ja, sei auch nicht unbedingt aus seiner Sicht, er würde sich als Liberaler bezeichnen, da der russische Gewehrsmann, sei auch nicht unbedingt das gelbe vom Ei, sei das jetzt also die sozusagen die Blüte der amerikanischen Demokratie. Natürlich sind das jetzt keine Analysen der Staatsformen, keine vergleichenden wissenschaftlichen Betrachtungen, aber es sind eben Impressionen. Auf der anderen Seite hat mir ein britischer Journalist gesagt, es sei nicht gut, was in Russland passiere. Seit dem Einmarsch in der Ukraine habe sich also die Stimmung ganz klar verschlechtert und Regimekritiker würden dann unter fadenscheinigsten Vorwänden ins Gefängnis gesteckt. Es gibt hier also unterschiedliche Wirklichkeiten. Einer hat mir gesagt, in Russland sei es einfach so, du müsstest wissen, wo die roten Linien sind. Solange du dich innerhalb dieser roten Linien bewegst, hast du keine Probleme. Wenn du sie überschreitest, bekommst du Probleme. Das stelle ich jetzt hier einfach mal so in den Raum. Das ist kein Werturteil. Das sind einfach Eindrücke, Gedanken, Gesprächsfetzen, die ich aufgeschnappt habe. Natürlich auch noch Begegnungen mit Dmitri Peskov, dem Pressesprecher von Putin. Ich habe eine kurze Begegnung gehabt mit Außenminister Sergej Lavrov. Das sind gewichtige Persönlichkeiten, auch wenn man mit ihnen politisch nicht einig gehen mag. Aber dass ein europäischer Staatsmann wie Viktor Orban jetzt auch den Shitstorm auf sich nimmt und mit diesem, ja, Überraschungsgut, der ja ganz Brüssel auf dem falschen Fuß erwischt hat, hier eben wieder die Gesprächskanäle zu öffnen, ins Gespräch zu kommen, das finde ich extrem wichtig. Und es ist bezeichnend, wie schlecht gelaunt und wie ich meine kleinkariert das Ganze jetzt da auch etwas kommentiert wird, da aus den Wagenburgen und Schützengräben des Mainstreams. Also da herrscht die absolute Freudlosigkeit, die Absenz jeglicher Neugier. Und das zeigt mir ein bisschen das Malaise, das wir haben. Ja, diese Selbsteinbunkerung hinter Vorurteile und Brandmauern. Und das gilt es heute zu durchbrechen, meine Damen und Herren. Und darum lebe ich richtiggehend auf, wenn ich jetzt all diese verschiedenen Eindrücke hier aufschnappen kann und jetzt leider noch halb verdaut an Sie weiterreiche. Gehen wir zurück zu unserer Ausgabe, also Viktor Orbans Friedensmission, dann aber auch ein großes Interview von Daniel Rieser mit Sarah Wagenknecht. Auch das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Die haben sich sehr, sehr lange und eingehend und auch, wie ich meine, tiefschürfend unterhalten. Sind Sie noch links, Frau Wagenknecht? Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Haben wir es hier mit einer begnadeten Verwandlungskünstlerin zu tun? Wie erklärt sie sich, wie begründet sie ihre Positionen, wie stabil, wie verlässlich sind auch diese Positionen? Das sind Themen, die da besprochen werden. Dann hat mein Kollege Urs Gehriger den Marc Galeotti getroffen. Also ich bin im Kreml und er trifft einen der großen Kreml-Kritiker in Großbritannien, den hochangesehenen Historiker Marc Galeotti. Meine Damen und Herren, das ist die Weltwoche. Da prallen eben unterschiedliche Sichtweisen aufeinander, wie im richtigen Leben. Das Leben ist ja auch nicht ein Einheitsbrei, alles nur schwarz und weiß. Da sind überall Grau Töne, die uns regelmäßig überfordern. Dann Wolfgang Keudel widmet sich da dem ganz großen Thema jetzt auch der Fußball-EM, noch vor dem Ausscheiden der Deutschen, das gestern stattgefunden hat, gegen Spanien. Spanien sehr, sehr stark, die Deutschen haben es nicht geschafft. Draußen übrigens auch Portugal. Frankreich setzte sich im Penaltyschießen durch. Ja, der Wolfgang Keudel beschäftigt sich mit der Kulturgeschichte dieser Wolfsangel. Das hat ja zu einer diplomatischen Verwerfung zwischen Berlin und Ankara geführt. Einer weiteren, Präsident Erdogan wird ja heute wird anwesend sein beim Spiel der türkischen Mannschaft, wie ich gelesen habe, um sie da zu unterstützen, im Gegenwind jetzt da der Politik in der Bundesrepublik. Wir haben die Literaturtipps, das heißt die Sommerlektüre für Sie aufbereitet, sehr viele inspirierende Denkanstöße und viel, viel mehr, was wir da noch im Blatt haben. Kurt Zimmermann beschäftigt sich mit der Doppelmoral in den Medien. Das ist ja ein Thema unerschöpflich, da können Sie immer wieder fündig werden, sicherlich auch in der Weltwoche, wobei wir versuchen, eben den Moralismus an einem ganz kleinen Ort zu halten, dann verfallen Sie eben auch nicht in den Doppelmoralismus. Besser, man beschreibt einfach die Wirklichkeit, wie sie ist oder wie sie einem vorkommt und hört auf mit dieser dünkelhaften Allüre, das andere so herunterputzen zu müssen, sich da selber profilieren zu müssen, als Gutmensch, als besonders moralisch einfühlsamer Zeitgenosse. Das ist immer Betrug, das ist Anmaßung, da muss man aufpassen. Das trübt auch die Offenheit des Blicks, eben für die Verschiedenheit, Vielfältigkeit der Welt. Und wir müssen eben versuchen, die Welt zu verstehen, das ist entscheidend. Ja, wir brauchen mehr Versteher, wir brauchen mehr Verständnis, wir müssen uns klarer machen, wie unterschiedliche Zivilisationen und Länder funktionieren. Nur so sind wir bereit zu einer respektvollen Toleranz, zu einem Umgang, der fruchtbar und produktiv und im wechselseitigen Nutzen ist. Solange man sich einfach hinter den eigenen Feldzeichen, hinter dem Feldzeichen der eigenen Überzeugungen, der politischen Gesinnungen, der eigenen Moralvorstellungen verbirgt, ja, dann überschätzt man sich, dann übernimmt man sich, denn jede Zivilisation, jedes Volk, jedes Land hat eine Moral, eine eigene Moral zum Teil, eine solche, die unserer widerspricht, die auch unserer sehr fremd und auch schockierend auf uns wirken mag. Das gibt es alles, aber Vorstellungen, Prägungen, politische Systeme sind Ausfluss der Kultur und Kulturen sind unterschiedlich, die wurzeln auf unterschiedlichen historischen Erfahrungen und das ist die Philosophie, die wir mit der Weltwoche rüberbringen wollen und eben nicht dieser flache, kleinkarierte, egozentrische Moralismus, dieses Figurenreiten, da dieses gespreizte, sich letztlich abkapseln von der Welt, dieses Gefängnis der eigenen Vorurteile, das aus dem gilt es immer wieder auszubrechen. Meine Damen und Herren, das war's. Ich muss mich jetzt schleunigst umziehen, damit ich da an die ersten Konferenzveranstaltungen fahren kann. Jawohl, da geht die Zeit schon im Eilzugtempo voran. Machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Ich melde mich definitiv zurück.